Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen höchste Zeit für einen neuen Podcast Korte und Rink. Mein Name ist immer noch Dennis Rink, Chefredakteur der VRM, und auch heute darf ich wieder mit dem versiertesten, umtriebigsten, eloquentesten Wortschöpfer und Politikwissenschaftler Deutschlands sprechen. Hallo, Herr Professor Dr. Karl Rudolf Korte.
Ja, herzlich willkommen auch von mir aus. Ich grüße den bedeutenden Chefredakteur Dennis Rink, der wieder einmal gerne mir ein paar Minuten Zeit schenkt. Das ist eine wichtige Angelegenheit, die uns ja jede Woche mindestens einmal verbindet. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, finde ich eine gute Idee.
Ich finde es, um das Lob zurückzugeben, weil ich ja nur so nett zu Ihnen bin, damit Sie auch nett zu mir sind, auch eine sehr gute Idee und keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns jede Woche treffen. Deswegen Dankeschön da auch nochmal, bestimmt auch im Sinne der Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, denn das ist ja nicht so leicht, eine Gesprächsebene zu finden mit Chefredakteuren. Das ist ja doch schwer, so als normaler Wissenschaftler da überhaupt vor den Fragen zu bestehen. Das ist schon immer eine große Herausforderung. Und das nehme ich mit Demut auch gerne an.
War das jetzt ein Fingerzeig in Richtung von Chefredakteuren oder in Richtung von verkoppten Wissenschaftlern?
Nein, nein, das war ein Ausdruck von leidenschaftlicher Begeisterung gegenüber Chefredakteuren.
Ach, bevor wir uns jetzt quasi weiter in diesem Podcast in den Arm liegen, Herr Korte, würde ich mal zum Thema der Woche kommen. Und zwar haben wir einen Koalitionsvertrag: Verantwortung für Deutschland.
Ja,
Ja.
ein sehr inspirierender Titel, Verantwortung für Deutschland.
Ich wollte tatsächlich gerade, weil ich das schon antizipiert habe, was Sie gerade als Unterton schon platziert haben. Wir haben in den vergangenen Wochen ja häufig über diesen entstehenden Koalitionsvertrag in den Verhandlungen gesprochen, und Sie haben ja immer mal wieder platziert, was Sie sich von diesem Koalitionsvertrag erwarten. Erfüllt dieser Koalitionsvertrag Ihre Erwartungen?
Ja, das ist nicht nur uninspiriert, sondern ist auch deutsches Klein-Klein, ultrapragmatisch, aber immer auf den Maßstab bezogen, großartig, dass sich die politische Mitte lagerübergreifend verständigt auf ein gemeinsames Programm. Das schafft sie in vielen anderen Ländern nicht. Und da ist ganz viel Potenzial drin, beschrieben als Zukunftshoffnung. Eigentlich wäre es ja organisierter Optimismus, idealerweise, so ein Koalitionsvertrag. Es ist jetzt nicht aufgeladen durch irgendeine Sinnerzählung, wie die Ampel das mit der Fortschrittserzählung ja gemacht hat. Es ist wirklich geschäftsmäßig abgearbeitet, in den kleinsten Details der 144 Seiten vorgetragen auch uninspiriert von den vier Akteuren vorgetragen. Aber in der Sache ist das ein gutes Vorhaben, was man in kürzerer Zeit als andere Koalitionen hinbekommen hat. Insofern bin ich absolut optimistisch, dass das der richtige Weg ist, um Deutschland funktionierender zu machen, sicherer zu machen, wettbewerbsfähiger zu machen. Und darum geht es doch.
Jetzt hin und her gerissen, während Sie das erzählt haben, ob Sie es wirklich positiv betrachten, weil klein-klein und pragmatisch ja so oder so heißen kann. Und wir ja auch häufig über diese Vision für Deutschland gesprochen haben und die ja jetzt zumindest aus dem Titel da nicht herausgeht, wo da Verantwortung ein gewichtiges Wort ist.
Aber der Wahlabend war ja schon aufbruchslos, und so ist das jetzt auch aufbruchslos. Man startet einfach, man arbeitet, dienend führen, Dinge abarbeiten, was nahe liegt. Und das ist ja im ökonomischen Kontext sind ja viele Details auch drin geregelt, die man vorhat, die durchaus von der Ökonomie auch so bewertet worden sind, dass sie was bringen können. Es sind auch bestimmte Experimentierklauseln drin, wie diese Genehmigungsfiktion, eine sehr interessante Begrifflichkeit. Ich glaube, Voskuhle hat die mal entwickelt als Verfassungsrichter, dass man also als Bürger einen Antrag für etwas stellt, in einer bestimmten Frist antwortet die Verwaltung nicht, dann ist es genehmigt. Das steht beispielsweise drin. Das sind ganz wichtige kleine Teile, man muss ja genau lesen, die zum Beispiel für eine schnelleres Genehmigungsverfahren sprechen, für Bürokratieabbau mit konkreten Hinweisen. Auch das ist eben drin, aber es ist jetzt kein sprudelnder, inspirierender, vielleicht auch literarisch formuliertes, großes Zielprojekt. Das ist nicht erkennbar, sondern es geht um das Klein-Klein-Abarbeiten aber das eben aus der klaren Mitte heraus. Und das ist etwas, was den deutschen Weg ausmacht.
Hätte vielleicht auch in die Zeit nicht aktuell gepasst, wenn das mit zu vielen Geschichten oder zu ausgeschmückt verfasst worden wäre, weil die Deutschen, glaube ich, aktuell in der Situation einfach die Erwartungshaltung haben, dass diese Regierung jetzt anfängt und dass ja beim Digitalministerium, habe ich das gelesen, auch betont wurde, dass man sich jetzt nicht irrsinnig lange damit aufhält, wo man jetzt erstmal das Gebäude mietet oder wie das aussieht, sondern dass man erstmal mit Inhalten anfängt.
Eben geschäftsmäßig macht man das und das passt ja, weil die Deutschen lieben, gute Verwaltung brauchen nicht zwingend Regierung, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen und so ist das dann eben auch angelegt, dass man jetzt loslegt, das abarbeitet. Jetzt ist ja gerade die Phase, in der die Parteien da zustimmen sollen. Die CSU hat einen anderen Weg gewählt, schneller mit Vorstand da schon zugestimmt. Die anderen müssen das noch. Insofern ist die klassische Partizipationsschleife jetzt zu drehen. Und da werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Bin ich aber ganz zuversichtlich, dass die Mitglieder sehen, dass das die richtige Richtung ist. Ob man schon wechselseitig Vertrauen hat, wird man sehen. Aber es gibt ja die gigantisch lange, jahrelange Vorerfahrung dieser Parteien miteinander, sodass das Fremdeln eigentlich unangebracht wäre.
Sie haben eben das Miteinander angesprochen, Herr Korte. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt mit Esken, Klingbeil, Söder und Merz, wobei Frau Esken ja am Ende was sagen durfte und dann Söder und Merz schon aufs Handy geguckt haben. Was sich ja tatsächlich auszeichnet, ist, dass diese beiden Parteien, die im Wahlkampf ja relativ hart miteinander gerungen haben und gegeneinander argumentiert haben, relativ schnell zueinander gefunden haben, vor allen Dingen in den Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, Klingbeil, Söder und Merz. Wie haben Sie denn diese Pressekonferenz wahrgenommen?
Ja, das war für den Text angemessen, unprätentiös, geschäftsmäßig, so kleine Details herausgeholt, ein bisschen größeren Bogen hat Klingbeil geschlagen. Esken hat vor allen Dingen nochmal ein Thema reingebracht mit Klima- und Umweltschutz, was andere überhaupt nicht erwähnt hatten. Söder war nicht bei der Sache, hatte ich nicht den Eindruck. Der spielt eine eigene Rolle in der eigenen Liga, in diesem narzisstischen Selbstbewusstsein, diese Rolle dort auch weiterzuspielen. Es ist so eine Unterhaltungsnummer, die er überall aufzieht, die von der Sache her für ihn nicht ungewohnt war, aber inhaltlich unangebracht war. Da ist eher eine Rollenwandlung erkennbar bei Dobrindt, ja, den alle loben als einen sehr entscheidenden Verhandler, der da ganz viele Brücken gebaut hat, Kompromisse ausgehandelt hat und den wir ja als Scharfmacher aus Bundestagsdebatten auch anders in Erinnerung haben. Also der hat eine neue Rolle gefunden. Söder spielt immer nur sich selbst.
Kulminierte in der PK natürlich da beim Thema Mütterrente.
Ja, klar. Also es muss ja eine Dynamik des Miteinanders geben. Man muss jetzt das betonen, was man gemeinsam macht. Und das war auch oder wäre mein Vorwurf gegen das, was jetzt gestern in der oder die Tage in der Bild-Zeitung thematisiert worden ist, nochmal in der Interpretation des Koalitionsvertrages durch den Parteivorsitzenden Merz. Und das ist eben etwas, was falsch ist. Er muss jetzt in der Rolle nicht als Parteivorsitzender etwas sagen, das hätte der Generalsekretär sagen müssen. Er muss nur noch in der Rolle des Kanzlers reden. Durchaus nicht nur präsidial, aber doch das Miteinander betonen, die Moderation betonen und nicht die Einzelteile der Parteien gewichten. Da muss er noch reinwachsen. Also das ist eine lernende Rolle, dienen zu führen, damit das gemeinsam für alle gelingt. Und diese Rolle hat er noch nicht, sonst würde er nicht so ein Interview in der Bild am Sonntag geben.
Das fand ich tatsächlich auch relativ heikel, weil er ja bei einem Punkt Mindestlohn, was ja wirklich so ein ganz sensibler Punkt für Sozialdemokraten ist, wo sie ja wirklich oft drauf beharren und das ja in der letzten Koalition ja auch schon mit eingebracht haben, da zu droppen und zu sagen, das ist jetzt, steht nicht so im Koalitionsvertrag, dass das schon komplett beschlossen ist. Damit erregt man natürlich so eine Spirale, dass Klingbeil auch kontern könnte und sagen könnte, naja, bei ein paar CDU-Themen ist die Finanzierung auch noch offen und solange die offen ist, steht auch nicht fest, ob es kommt, weil die Finanzierung ja die große Frage hinter diesem Koalitionsvertrag ist.
Ja, es gibt jetzt für beides eine Rechtfertigung über die Phase, in der wir uns befinden, eben im Umfeld der Abstimmungsmöglichkeiten der Parteimitglieder zu dem Koalitionsvertrag, zumindest bei der SPD ist es ja so, Da tauchen also die Koalitionspartner nochmal vereinzelt auf, dass sie herausarbeiten, was sie vielleicht geleistet oder weniger geleistet haben. Da kann man noch ein bisschen in dieser Phase Verständnis hervorrufen. Aber das sind Rollenfunktionen, die dann Generalsekretäre wahrnehmen, aber nicht ein Kanzler. Das ist meine Hauptkritik und auch letztlich auch kein Vizekanzler. Und falls der Vizekanzler eben Klingbeil sein sollte und dann gleichzeitig wieder auch Finanzminister, dann ist das von der Konstruktion her schwierig. Das hat sich bei der letzten Koalition ja auch gezeigt, dass das nicht gut funktionieren kann, denn der Finanzminister sollte ja öffentlich eigentlich gar nicht sichtbar sein. Er muss hauptsächlich einen Bundeshaushalt aufstellen als Tagesintegrationswerk mit allen verschiedenen Ressorts und sich darauf verständigen und nicht eine Eigenfarbe, Eigenmarke an den Tag legen. Das ist falsch. Er muss also keine SPD-Politik betreiben. Muss er aber jetzt, wenn er Parteivorsitzender weiter bleibt. Es wird ja auch die Vizekanzleramt wird wieder installiert im Finanzministerium. Das hat sich ja in den GroKo-Zeiten eingebürgert, dass der Vizekanzler nicht nur mehrere Staatssekretäre oder einen zusätzlich bekommt, um das Management der Koalition aus SPD-Sicht für die SPD-Ministerien hinzubekommen, sondern das wird auch installiert in diesen Ministerien. Das ist insofern ein Vizekanzleramt, was es früher in dieser Form auch nicht gab. Und ich sehe da einfach einen Rollenkonflikt als Parteivorsitzender, auch eine SPD-Farbe aufsteigen zu lassen. Damit kann man schlecht im Ressort einen Bundeshaushalt aufstellen. Das war auch das Verhängnis von Lindner.
Aber es wird ja auf Klingbeil in der Position hinauslaufen, weil zum einen, was wir ja auch schon im Rahmen der Koalitionsverhandlungen gemerkt haben, was vielleicht auch ein Erfolgsrezept der SPD war, dass sich der komplette Fokus und deswegen auch die hausinterne Macht auf ihn ja konzentriert haben, dadurch, dass er sich ja auch relativ schnell den Fraktionsvorsitz als Machtposition gesichert hat zum Parteivorsitz. Aber wenn ich mir den Zuschnitt der Ministerium anschaue, sieht das ja schon sehr stark nach Klingbeil aus.
Ja, das wird auch so kommen, aber das ist ja keine Rede gegen mein Argument.
Nee.
Ob er das jetzt besser hinbekommt, können wir nur gemeinsam hoffen, weil das natürlich ein Schlüsselressort ist, als Gemeinschaftsaufgabe insgesamt die Finanzierung hinzubekommen. Und die Rahmenbedingungen des Staats sind natürlich viel besser als bei anderen, weil man ja diese Begrüßungsgelder sich wechselseitig schon zugestanden hat. Insofern kann das auch ein Amt sein, was man vielleicht in diesen Zeiten besser starten kann als ohne dieses Begrüßungsgeld. Das kann man natürlich auch im Vorhinein sagen. Ich fand jetzt nochmal interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass offenbar ja der 6. Mai als Termin angedacht ist für die Kanzlerwahl. März wird im November, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 70. Er ist damit 3 Jahre jünger als Adenauer. Schon ein beträchtliches Alter in der Startphase und vieles im Vergleich zu anderen Kanzlern wissen wir über ihn überhaupt nicht. Also wie er als politischer Mensch entscheidet, als Kanzler können wir ja nur erahnen. Er war 20 Jahre nicht in der Politik. Insofern sind, glaube ich, viele auch neugierig, wie er diese Kanzlerschaft interpretiert. Viele erhoffen sich, dass er es europäisch interpretiert, weil er dafür die besten Voraussetzungen auch mit sich bringt. Aber letztlich, wenn es doch so ist, also Sie haben ja Ihre berufliche Lebensaufgabe auch erreicht mit dem Chefredakteur. Bessere Titel gibt's doch gar nicht mehr, ne? Deswegen sind Sie ja so frei und so souverän und so unabhängig. Chefredakteur, was soll danach noch kommen? Nichts mehr. Das haben Sie in jungen Jahren schon erreicht. So, und er erreicht das jetzt erst im Alter von 70, das politische Hauptvorhaben. Kanzler zu sein, das macht einen auch sehr frei, souverän. Das wünsche ich ihm, dass er diese Rolle so findet, weil dann wird er auch ein dienend führender, guter Kanzler. Da hat er zumindest das Potenzial und muss nicht immer sich absichern, wie es weitergeht. Er hat das erreicht, was er erreichen wollte und das ist der Gipfel. Deswegen weiß ich auch bei Ihnen, weiß ich jetzt nicht genau, was Sie danach noch machen, weil Sie haben ja den Gipfel schon.
Ich bin auf dem Gipfel, da ist es manchmal auch kalt, Herr Korte, und im Gegensatz zu Herrn Merz frage ich mich natürlich manchmal, ich muss ja noch 30 Jahre arbeiten mindestens.
Ja.
Und so wie ich seine Vermögensverhältnisse einschätze, habe ich auch noch nicht ausgesorgt im Vergleich zu ihm. Das unterscheidet uns.
Das stimmt, aber ich hätte jetzt Ihnen mehr Klugheit zugetraut, inhaltlich zu argumentieren, dass Sie gleich aufs Geld kommen. Das ist schon irritierend, finde ich, ne? Also der schnöde Mammon treibt Sie offenbar doch mehr um, als ich gedacht hatte.
Nee, es kann ja manchmal eine Motivation sein, wobei ich tatsächlich auch sage, dass ich natürlich froh bin, in diesen jungen Jahren schon diese Position bekommen zu haben. Ich musste allerdings auch nicht so große Umwege gehen wie Herr Merz, der ja tatsächlich 20 Jahre lang weg vom Fenster war, nachdem Frau Merkel ihn mal beiseite gedrückt hat und er dann in die Wirtschaft gegangen ist, bis er, weiß ich noch, wie heute mit einem Groß, auch wie der Bild-Zeitungs-Interview. Man sieht dann auch eine gewisse Nähe oder Affinität, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie er sein politisches Comeback angekündigt hat mit einem großen Bild-Zeitungs-Interview. Aber selbst dann war es ja kein Selbstläufer, weil er ja den einen oder anderen Anlauf gehen musste, um zum Parteivorsitz zu kommen.
Ja, das ist schon Stehvermögen, ne? Dreimal Anläufe, um Parteivorsitzender zu werden. Ich war letzte Woche mit vielen Vorträgen an unterschiedlichen Orten wieder unterwegs. Sie dürfen ja manchmal bis Darmstadt und Wiesbaden fahren, habe ich schon mitbekommen. Das ist
ja
auch toll. Also ich war im Wahlkreis, im Kanzlerwahlkreis, Brilon. Ich war in Marsberg-Bredler in einer sehr schönen Klosteranlage, die umgebaut ist für solche öffentlichen Formate. Und habe da Tuchfühlung praktisch stellvertretend für Sie auch eingenommen, wieso man Sauerland-Feeling entwickeln kann.
Und?
Ja, ich spüre das jetzt. Also ich spüre das in vieler Hinsicht, diese Imperativdichte, die Merz bestimmt, das kann man vielleicht aus der sauerländischen Atmosphäre auch ableiten. Auch diese Bestimmtheit, diesen Rigorismus. Es ist nicht diese am Rhein entlang entwickelte Art Leben und Leben lassen. Das ist dort weniger. Es ist einfach härter. Ne? Das durch die sauerländischen Winter sind härter, härtere Lebensbedingungen. Das prägt und macht vielleicht rigoroser. So war mein Eindruck.
Interessant, was Sie da so aufgesaugt haben, Herr Korte. Sauerland klingt gar nicht so sexy.
Ja, ich nehme halt was mit von Veranstaltungen und präsentiere mich nicht nur. Also Sie sind ja auch narzisstisch. Sie stehen nur auf der Bühne rum, aber kriegen nichts mit. So ist mein Eindruck. Und
sagt der,
kann ich
Herr Korte,
nur raten, mal mit Menschen zu sprechen, nicht nur immer vorne vorzutragen, sondern auch mal mit Menschen sich denen zuzuwenden. Dann kriegen Sie auch was mit.
So, Herr Korte, jetzt müssen Sie aber der Wahrheit halber, Sie haben doch wahrscheinlich dort einfach nur wieder versucht, Ihr Buch zu verkaufen, oder?
Ja.
Also wer saß jetzt auf der Bühne?
Ja, aber nicht nur. Ich habe einfach einen Vortrag gehalten und dann gab es viele Rückfragen und dann im Kontext dessen konnte man auch noch das Buch erwerben. Und das ist ein sehr schönes Format, weil man dann nochmal in die bilateralen Gespräche eintreten kann. Ne? Und insofern, ja, das stimmt.
Aber an dieser Stelle sei es nochmal erwähnt, weil Sie das ja auch bei uns schon gemacht haben, auch dort saßen Sie nicht im Publikum, sondern auf der Bühne, aber Ihr Buch Wähler Merkel ist tatsächlich beim ersten und zweiten Lesen, beim dritten, ich habe es noch nicht dreimal gelesen, sondern erst zweimal, sehr lesenswert. Und ich muss jedes Mal, wenn ich auf dem Mainzer Wochenmarkt einkaufe und sich die Standanordnung verschiebt, jetzt durch den Bau des Gutenberg-Museums haben sich manche Stände woanders positioniert, versuche ich immer eine Analogie zwischen Angebot, Nachfrage und Besucherströmen zu den Wählermärkten und ihrem Buch herzustellen.
Richtig, und einfach die Grundidee der Gesprächsatmosphäre zu nutzen. Also wir wissen mittlerweile in vieler Hinsicht auch, wie Stressabbau, auch Krisenbewältigung in Gruppen viel besser gelingt als ohne. Also diese Gemeinschaftserfahrung, die man auf dem Wochenmarkt erfahren kann, ist in vieler Hinsicht eine rettende Perspektive, die man auf anderes auch übertragen muss. Also gemeinsam erträgt man das eine oder andere besser. In der Einsamkeit liegt die Gefahr, auch extremistisch abzugleiten. Also insofern ist das Modell eines Gesprächs mit anderen immer hilfreich, um ja vieles in dieser Gesellschaft auch anzugehen, vielleicht auch gemeinsam über den Koalitionsvertrag zu sprechen. Er ist ja kürzer, 30 Seiten kürzer als der von der Ampel, ist also einer schon kürzerer im Vergleich zu anderen. Und er kam auch schneller zustande. Durchschnitt ist ja eher 70 Tage, 10 Tage Sondierung. Das spricht alles dafür, dass man gemeinsam was anpacken will. Und man wünscht sich natürlich keinen äußeren Druck, aber letztlich, je stärker der Druck von außen ist durch Trump und Putin und andere, wird diese Koalition idealtypisch zusammenarbeiten. Das war ja bei der Ampel auch der Fall. Der Druck, der äußere Druck schweißt sie sehr zusammen und macht sie noch zielorientierter. Ja, und wenn irgendwas nicht läuft, dann kann man einfach mit Strafzöllen drohen. Ne? Das ist ja ein schönes Instrument geworden.
Ich würde gerne noch, wir haben es eben schon angeschnitten, mit Ihnen auf die Verteilung der Ministerien blicken. Ist das für Sie überraschend gewesen, dass die SPD doch relativ viele Ministerien sich gesichert hat? Oder war das der Preis, den die CDU gezahlt hat, weil sie das Innenministerium dazu haben wollten und auch das Außenministerium?
Na, wir haben eine Pflichtkoalition, die als Abwehrkoalition zur AfD zustande kommt. Und da wissen alle Parteien, dass sie am Ende wiedergewählt werden und vielleicht noch viel mehr Zustimmungswerte bekommen, wenn sie einfach gut arbeiten und gut zusammenarbeiten und nicht miteinander öffentlich streiten, hoffentlich sehr unterschiedliche Interessen haben, heftig ringen um Probleme, aber dann eine gemeinsame Linie finden. Und dann ist es auch vollkommen egal, wer welches Ressort hat. Das wird am Ende auf dem Wählermarkt nicht ressortspezifisch entschieden, sondern man möchte eine Regierung, dass sie sich fortsetzt, oder ein Kanzler, dass er fortsetzt, dass er das, was er angefangen hat, auch weitermacht, weil das relativ harmonisch problemorientiert gelaufen ist. Das wird am Ende extrem belohnt und da wird kein Wähler herausdividieren, welches Ressort jetzt besser war oder der Farbe entsprechend angemessener agiert hat. Das ist eine verkürzte Sicht. Insofern ist es eine Befriedung innerhalb der Machtkonstellation von drei Parteien, im Prinzip zweieinhalb, zwei Parteien und eine Regionalpartei.
Wobei ich schon das Gefühl habe, dass bei manchen Ministerien auch die Entscheidung gefallen ist, entweder nach dem Schattenkabinett, was dahinter steht, oder nach den politischen Schwerpunkten. Also, dass die CDU auf das Innenministerium beharrt bei dem Thema Migration und Asyl, was sie gesetzt haben, war für mich fast schon klar, wie die Tatsache, dass die SPD das Verteidigungsministerium, Klammer auf, mit Pistorius, Klammer zu, behält, wobei Verteidigung jetzt früher kein ureigenstes SPD-Thema war, zumindest in Koalition mit der CDU.
Das stimmt, zumal als Chefredakteur Sie ja ganz eng verdrahtet sind natürlich mit den Parteizentralen, insofern vorher schon wussten, wer was wird, davon gehe ich einfach aus.
Ja, dafür habe ich ja Sie.
Ja, aber na, ich versuche das wissenschaftlich einzuordnen. Ne? Das Wissen über die Medienkanäle kriegen Sie ja viel eher mit als ich. Aber es ist klar, dass die Personen natürlich jetzt die Programme übersetzen und stark einsteigen und Ressort dominieren, besetzen, wie wir es mit Pistorius erlebt haben. Von der ersten Minute an wirkte er sachkundig in allen Sicherheitsfragen, sattelfest, begeistert, auch nach innen. Das spüren wir einfach als Wählerinnen und Wähler, ob einer da irgendwie passt. Und das ist ja die Erwartungshaltung, egal wie man jetzt diese irreguläre oder illegale Migration ausformuliert im Koalitionsvertrag, dass ein Dobrindt da von der ersten Minute an so wirkt, dass er das umsetzt, dass die Zahlen sich verändert, dass der da nicht nur sachkundig auftritt, sondern auch Ergebnisse produziert, die Humanität und Ordnung in Einklang bringen. Daraus kann man wirklich was machen. Also wir brauchen ganz starke Akteure, die das dann ausleben und die nicht Zeile 1040 mit Zeile 2100 vergleichen. Das wird das sein, was wir in der Regel bis Sommer eigentlich schon zu erwarten haben, ob diese Pflichtkoalition jetzt läuft oder ob sie nicht läuft. Denn die Zusammenarbeit ist klar im Sinne einer Umarmungsdemokratie, auch mit dem Bundesrat am Ende zusammenarbeiten zu müssen und nicht einfach durchregieren zu können, das ist klar. Aber das Potpourri an Ergebnissen hängt sehr stark von den Akteuren zusammen, wie sie ihr Amt prägen werden. Meine hohe Erwartungshaltung ist auch gegenüber Herrn Lindemann, der doch ganz eigenes Profil entwickelt hat in diesem jetzt mal machen, loslegen, jetzt erst recht, in diesem auch Rigorismus, wollen wir mal sehen, ob er vom Wirtschaftsministerium diesen Rigorismus fahren kann. Hohe Erwartungen, glaube ich, haben viele an ein Digitalministerium, das endlich die Dinge so bündelt, dass es auch konkret vorangeht. Und im Koalitionsvertrag stehen auch ganz großartige Ideen, also an einem Tag praktisch eine Zulassung zu bekommen, wenn sie eine neue Firma gründen, weil das digital möglich ist und so weiter. Das ist ja in anderen Ländern machbar. Warum nicht hier auch? Und wenn man jetzt eine Zentralisierung herstellt, eine Hierarchisierung über so ein Ministerium, bin ich sehr optimistisch, dass das auch gelingen kann mit starken Akteuren.
Wie Sie gesagt haben, Lindemann wird da als Wirtschaftsminister gehandelt. Was mich auf CDU-Seite noch gewundert hatte, ist, dass Jens Spahn Fraktionsvorsitzender, wichtiges Amt und ein mächtiges Amt natürlich, gerade im Bundestag und eben in der Kommunikation mit der Fraktion, aber dass er keinen Ministerposten abbekommen hat. So die in vielen Medien einheitliche Liste dieses Schattenkabinetts.
Ja, die Wirkungsmöglichkeit auch in 4 Jahren, wenn der Kanzler sich vielleicht zu alt fühlen könnte, was ich nicht glaube, ist das Potenzial dann aus der Fraktionsleitung heraus zu sagen, ich werde Kanzlerkandidat, viel einfacher als aus der Ministerriege heraus. Und die Glanzzeiten der großen Koalition, der allerersten, hingen auch damit zusammen, dass wir eben mit den Hauptakteuren Schmidt und Barzel damals ganz starke Fraktionsvorsitzende hatten, die die Regierung vor sich her getrieben haben. Und das ist ja auch der Fall, den eine Fraktion einnehmen kann und einnehmen muss. Nicht im Sinne des nur dieser Begrifflichkeit des Treibens, aber doch der Kontrolle auch der Eigenideen und Eigenprojekte, die eine Fraktion natürlich auch hat. Klar muss sie auch das umsetzen, was im Kabinett beschlossen worden ist. Auch das ist wichtig. Das hatte bei der letzten Ampel ja so nicht funktioniert. Und er muss natürlich das, was alle Beobachter, die jetzt im Plenarsaal bei der ersten Sitzung dabei waren, gesagt haben, brillieren in der Auseinandersetzung mit der AfD. Denn das ist ja bei allen, die entweder auf der Medientribüne saßen, auf der Besuchertribüne oder in der Regierung, alle 3 Ebenen habe ich gesprochen, das, was den Bundestag neu ausmacht, diese Männerdominanz der AfD, jetzt praktisch vor der Regierung sitzen. Das ist so groß in der Verdopplung, dass das natürlich nicht nur atmosphärisch, sondern auch körpersprachlich alles verändert in einem Plenum. Damit neu umzugehen, nicht nur als Bundestagspräsidentin, das ist die neue Herausforderung. Und da bin ich über das, was Spahn jetzt auch am Wochenende gesagt hat, auch ein bisschen irritiert, wie er doch in organisatorischen Fragen irgendwie die AfD bei allem dann doch gleich behandeln will. Ja. Das war wieder so ein typischer Testballon, den er gestartet hat, um zu gucken, wie man darauf jetzt reagiert.
Und für die SPD stellt sich dann natürlich die Frage, wenn Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler wird, wer dann als starke Person den Fraktionsvorsitz übernimmt.
Ja, das ist noch nicht so wirklich klar und durchgesickert, da welche Länder noch mit zu bedenken sind. Das wird sich zeigen, aber klar braucht man dann 9. Man sieht, wie Dinge sich verändern. Seitdem Mütze nicht mehr da ist, praktisch seit 2 Wochen, kann die Bundeswehr Drohnen bestellen. Das ist kein Zufall. Er hat über Jahre das verhindert innerhalb der Fraktion. Er ist natürlich ein extrem pazifistischer Akteur, der es geschafft hat, die Zeitenwende durchaus mehrheitsfähig zu machen in der SPD. Aber er hat in den letzten Monaten der Scholz-Zeit natürlich auch nochmal immer wieder dokumentiert, dass er nicht wirklich dafür ist, mehr Waffen zu liefern. Und bestimmte Waffentypen waren mit ihm auch überhaupt nicht machbar, wie diese Drohnen. Und wir wissen eben, wie moderner Krieg geführt wird mit Drohnen. Da braucht die Bundeswehr auch welche von, ist doch klar. Wenn die Szenarien, die der Kollege Carlo Marsala gerade überall wieder präsentiert in seinem Buch und in allen Talkshow-Formaten, wenn da nur eins von zustimmt, brauchen wir natürlich brauchen wir die dramatische Sicherheit ganz konkret auch vor russischen Angriffen. Und ja, da brauchen wir all diese Material. Also der Fraktionsvorsitz ist so stark, so massiv und so wichtig, dass man auch das dem Zufall sicherlich nicht überlassen darf, wer das am Ende aus Sicht der SPD wird.
Herr Kort, es gäbe heute noch so viel zu besprechen, so wie in den letzten Wochen, aber uns läuft natürlich etwas die Zeit davon. Ja, deswegen lassen wir uns lieber als Cliffhanger für unsere nächsten Folge noch ein paar Themen offen, die wir weiter diskutieren können, weil ja auch das Rad in Berlin sich weiter dreht und wie Sie eben schon angesprochen haben, ja dann auch die Wahl von Friedrich Merz näher rückt.
Genau.
Deswegen bedanke ich mich für einen wieder mal sehr interessanten Podcast am heutigen Tag. Hoffe, auch die Hörerinnen und Hörer haben sehr viel Spaß gehabt und auch natürlich interessante Gedanken mitgenommen. Und wir zwei, Herr Korte, machen nächste Woche eine kleine Osterpause.
Ja, genau. Wir suchen Eier und andere Dinge und reden nicht miteinander, nur übereinander, aber natürlich nur positiv.
Nur positiv, schicken uns ein paar WhatsApps von gefundenen Eiern und schönen Urlaubsmomenten. Ja. Deswegen wünsche ich Ihnen ein paar schöne Tage. Ich hoffe, Sie vermissen mich nächsten Montag nicht allzu sehr.
Es wird hart. Es wird ohne Sie sehr hart, aber ich werde es versuchen, irgendwie mich zu trösten.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen am 28. April wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Mhm.
Und wünsche Ihnen, Herr Korte, eine schöne Zeit und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch ein paar schöne Tage, frohe Ostern und bis in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Genau. Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.